Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Der Podcast Extreme Zeiten mit Angela Fitsch und meinem heutigen Gast Sebastian Klein, der sagt, Reichtum gefährde die Demokratie. Reichtum sei eine gesellschaftliche Machtfrage. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Sebastian.
Hallo, freut mich.
Sebastian, du bist Autor des Buches Toxisch Reich, erschienen im Ökon Verlag. Du erklärst darin, warum große Vermögen in den Händen von Einzelpersonen zutiefst undemokratisch sind und warum Reichtum den Klimawandel verstärkt und soziale Ungleichheit schafft. Und du stellst die Frage, warum werden ausgerechnet Superreiche, du nennst sie Überreiche, klingt ein bisschen positiver, von der Erbschaftssteuer befreit und warum wird Arbeit höher besteuert als das Vermögen? Du hast die App Blinkist mitbegründet, die Inhalte von Sachbüchern zusammenfasst, und nach dem Verkauf 2023 wurdest du über Nacht Multimillionär und hast dann beschlossen, 90% deines gesamten Privatvermögens an eine gemeinnützige Organisation weiterzugeben. Das waren immerhin 4,5 Millionen Euro, 500.000 hast du selbst behalten. Das ist ein erstaunlicher Schritt. Warum bist du denn gegangen?
Na, erstmal danke, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ich dachte gerade schon, jetzt muss ich ja gar nicht mehr so viel erzählen.
Aha, das kommt noch.
Also mir ging es so, also es wurde wahnsinnig viel immer geschrieben, oder eine der häufigsten Fragen, die ich immer bekomme, ist so, na, du wurdest ja über Nacht so wahnsinnig reich, wie war das denn? Und das stimmt so nicht, sondern der Weg von wenig zu sehr viel und zu viel, das war so, ging so über ein paar Jahre hinweg. Und das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeit, mich mit dem zu beschäftigen, was das viele Geld mit mir selber macht, und habe dann auch parallel angefangen, mich damit zu beschäftigen, was das viele Geld oder die Vermögenskonzentration oder Ungleichheit, wie auch immer man das dann nennen will, mit der Gesellschaft macht, und hatte dann, als ich auf einmal selber so reich war, das Gefühl, ich bin Teil eines Problems, das ich eigentlich lieber versuchen möchte zu lösen, und habe dann in dieser Phase überlegt, was brauche ich denn, um mich sicher zu fühlen, um das Gefühl zu haben, ja, genug zu haben, aber nicht zu viel, und bin dann so bei diesen 90% stiften oder weggeben und 10% behalten geblieben.
Hast du denn keine Sorge gehabt eigentlich, dass 500.000 Euro vielleicht nicht reichen könnten fürs Leben?
Ja, das hätte ich auch oft gefragt. Ich finde das erstaunlich. Also, und ich kenne auch sehr viele Leute, die wahnsinnig viel verdienen oder wahnsinnig viel besitzen, die dann immer Angst haben, wenn sie nicht jetzt nochmal 10 Millionen Euro zur Seite legen, dass sie dann irgendwann in Altersarmut landen. Mhm. Ich verstehe das nicht so ganz, wo diese Sorge herkommt, weil ich mir immer dachte, Mensch, ich bin wahnsinnig gut ausgebildet, ich weiß, wie man Unternehmen gründet, ich weiß, wie man sich für Arbeit gut bezahlen lassen kann. Wenn irgendjemand keine Angst davor haben muss, nicht auch später nochmal Geld verdienen zu können, dann so jemand wie ich. Ja, deswegen hatte ich da das Gefühl, wenn ich jetzt hingehe und sage, ach, ich brauche aber erstmal 5 oder 10 oder 20 Millionen auf der hohen Kante, um mich sicher zu fühlen, dann können wir ja nie anfangen, das Geld auch mal für was Sinnvolles einzusetzen.
Du bist in einer bayerischen Kleinstadt aufgewachsen, habe ich gelesen, im Einfamilienhaus mit großem Garten und Blick auf die Alpen, und du hast Psychologie hier in Marburg studiert und 2009 abgeschlossen, warst eigentlich immer in Geldnot. 4,5 Millionen abzugeben, dahinter steht ja ein wahnsinniger Bewusstseinswandel. Wie kam der zustande?
Also ich habe, als ich studiert habe und auch so angefangen habe, dann zu arbeiten und Geld zu verdienen, hatte ich immer den Eindruck, Geld ist mir zu profan, damit will ich mich nicht befassen, Geld muss irgendwo herkommen und dann gibt man es wieder aus, um sich davon Dinge zu kaufen oder halt das zu finanzieren, was man so machen möchte. Und so also diese gesellschaftliche Dimension von Geld, die habe ich mir, auch wenn das jetzt ein bisschen unangenehm mir ist, erst in meinen 30ern erschlossen. Vorher dachte ich immer, das Geld kommt halt irgendwo her und dann gibt man es wieder aus. Und ich habe dann erst eben in meinen 30ern angefangen, mich mal damit zu beschäftigen, habe dann auch viel mich mit Ungleichheit beschäftigt und war dann oder bin auch immer noch total überzeugt, dass natürlich dieser extreme Reichtum auf der einen Seite, auf der anderen Seite der gleichen Münze halt extreme Armut ist, die in Marburg vielleicht nicht ganz so präsent ist wie hier in Berlin, aber natürlich nur, weil man sie da vielleicht nicht jeden Tag auf der Straße sieht wie hier, ist es ja trotzdem in Marburg auch ein Problem, dass das der wahnsinnig große Wohlstand, den wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben, dass der halt in den Händen von sehr wenigen Menschen sehr stark konzentriert ist.
Interessant finde ich eigentlich, dass du ja während des Studiums als angehender Psychologe hier in Marburg ein ganz gut bezahltes Praktikum gemacht hast bei einer Unternehmensberatung und hast dafür schon 2.500 Euro monatlich kassiert. Du hast in einer Firmenwohnung, habe ich gelesen, am Münchner Viktualienmarkt logiert und gingst auf Firmenkosten in Sternerestaurants essen. Das heißt, du schreibst auch in deinem Buch, dass du dir damals ziemlich wichtig und gewertschätzt vorkamst und dass du auch anschließend, als du mit einem Freund dann zusammen dein erstes Unternehmen gegründet hast, dass es dir immer darum ging, so schnell wie möglich reich zu werden, um nie wieder arbeiten zu müssen. Mit welchen Gefühlen blickst du denn heute auf diese Zeit zurück? Du hast gerade gesagt, es ist mir ein bisschen peinlich. Ist es das, was dir peinlich ist?
Also es ist mir ein bisschen unangenehm und gleichzeitig würde ich sagen, ist es halt Teil des Erwachsenwerdens und Älterwerdens, dass man immer oder meistens wahrscheinlich das, was man 10 Jahre vorher gedacht und getan hat, nicht mehr so ganz nachvollziehen kann oder heute ein bisschen anders sieht. Und ja, du hast es eben schon gut gesagt, in meiner Studienphase, deswegen bin ich auch damals bei dem Unternehmensberatungspraktikum gelandet. Ich konnte und wollte mir das nicht leisten, was viele meiner Kommilitoninnen gemacht haben, nämlich unbezahlte Praktika oder für 300 Euro im Monat dann ein halbes Jahr irgendwo arbeiten. Also ich wollte oder konnte mir das nicht leisten und ich habe es auch nicht eingesehen, weil ich mich für relativ gut ausgebildet gehalten habe und habe dann eben geguckt, wer bezahlt mich denn ordentlich für meine Arbeit und bin dann eben in dieser Welt gelandet. Und jetzt das Zweite, was du gesagt hast, dass ich dann bei meiner ersten Gründung so schnell wie möglich, also ich hatte damals wirklich das Bild, ich will so schnell wie möglich 3 Millionen Euro haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Und das wiederum ist nochmal eine bisschen andere Geschichte, weil ich habe dann, wie du eben gesagt hast, nach meinem Diplom 2009 habe ich dann auch in dieser Unternehmensberatung angefangen, als Festangestellter zu arbeiten. Und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Also da als Praktikant zu sein und so rumgefahren zu werden und schick essen zu gehen, das war irgendwie, ja, habe ich mich wertgeschätzt gefühlt und fand das irgendwie gut. Dann festangestellt in so einer Firma zu arbeiten, wo man dann aber zwar vielleicht verhältnismäßig viel verdient, aber wirklich gar keine Freiheit mehr hat, das zu tun, was man eigentlich machen möchte und wo ich dann auch das Gefühl hatte, durch die Arbeit zu Sachen gezwungen zu werden, die ich eigentlich wertemäßig nicht vertreten kann. Also dadurch hatte ich dann nach meinem ersten echten, in Anführungszeichen, Job das Gefühl, boah, die Arbeitswelt ist eigentlich nicht so das, wo ich viel Zeit verbringen möchte. Und daher kam dann der Wunsch, so schnell wie möglich viel Geld zu verdienen. Inzwischen weiß ich, dass man natürlich auch Arbeit machen kann, die sich sinnvoll anfühlt und auch einen Sinn hat. Deswegen hat sich da auch die Sicht wieder weiterentwickelt.
Ja, und heute macht das Sinn, was du tust, offenbar für dich auch. Du bist Mitglied bei Text Me Now, einer Initiative von Reichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich für die Besteuerung reicher Menschen einsetzen. Und du hast das Unternehmen Karma Capital gegründet, in dem du dich eben auch für einen verantwortungsvolleren Umgang mit Vermögen einsetzt. Warum gefährdet deiner Meinung nach Reichtum die Demokratie?
Man muss dazu sagen, also ich bin nicht der Erste, der das sagt und auch beileibe nicht derjenige, der sich das ausgedacht hat. Und was viele Menschen wirklich vergessen, und ich habe da auch nie was von in meiner Schulzeit gelernt, ist, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, die eigentlich schon mal diese Erkenntnis hatte, dass eine ungezügelte Akkumulation von Vermögen in den Händen Einzelner, dass das am Ende eine Gesellschaft zerstören kann. Also die Gründer, Väter und Mütter der Bundesrepublik hatten das Bild, dass die Verwüstungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass das sehr wohl auch was damit zu tun hatte, dass es diese krasse Ungleichheit damals in Europa und in Deutschland gab und dass so wahnsinnig viel Vermögen in den Händen Einzelner konzentriert war. Und man wollte damals eine Gesellschaft, die das nicht mehr zulässt. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, Demokratie an sich bedeutet ja eine Begrenzung von Macht und bedeutet ja, dass alle mitgedacht werden. Nun, wenn jetzt in der Gesellschaft einzelne Menschen Milliardenvermögen haben, dann ist das keine Demokratie, weil dann hat eine einzelne Person so viel Macht, auf können wir vielleicht auch noch zu sprechen, was das dann konkret bedeutet, aber ich habe als Milliardär so viel Macht, dass es einfach nicht zu den Grundsätzen einer Demokratie passt. Und vielleicht noch ein Gedanke zu dem Buch. Ich habe das vorletztes Jahr geschrieben, es ist Anfang letzten Jahres erschienen und kurz davor war dann kam Trump ins Amt und Elon Musk ist da mit der Kettensäge durchs Weiße Haus gerannt. Ja, und das war dann so, innerhalb von ein paar Monaten wurde diese These, dass extreme Reichtum die Demokratie zerstören kann, auf einmal von so einem radikalen Gedanken zu was alle nachvollziehen konnten, weil man es jeden Tag in den Nachrichten gesehen hat.
Wir leben natürlich in diversen Krisen und eine der gefährlichsten deiner Auffassung nach ist die Ungleichheitskrise. Warum schließen sich Demokratie und Ungleichheit aus?
Na, nochmal, Demokratie, also Demokratie bedeutet zum einen die Begrenzung von Macht. Ja, das bedeutet, dass eben nicht einer oben sitzt und entscheidet, was ihm passt, sondern dass alle mitgedacht werden und dass Macht eben nicht auf Dauer in den Händen Einzelner bleibt. Und Demokratie bedeutet ja auch eine konstante Aushandlung und eine konstante Unterhaltung zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Und was wir jetzt sehen, ist, wenn natürlich Einzelne so viel Geld haben, dann haben sie auf ganz unterschiedliche Arten Zugang zu Macht, der nicht demokratisch ist. Sie können sich Zugang zu Politikern kaufen, das ist vielfach dokumentiert über Lobbyismus, über direkte Kontakte. Sie können sich Medien kaufen, das sehen wir gerade im ganz großen Stil. Alle großen neuen Medienplattformen gehören einzelnen Oligarchen. Das ist absolut undemokratisch. Und sie können natürlich auch durch ihre Konsum- und Investitionsentscheidungen wahnsinnig mitgestalten, wie unsere Gesellschaft aussieht. Also das, was hier in Berlin sich auf der Straße entwickelt, was an neuen Angeboten so und auch neuen prekären Arbeiterklassen hier unterwegs ist, hat natürlich mit den Investitionsentscheidungen von sehr reichen Menschen zu tun. Das heißt, überall, wenn man reinbohrt, merkt man eigentlich, es ist absolut undemokratisch und passt nicht zu diesen Grundgedanken unserer Gesellschaft, wenn einzelne Menschen so viel Vermögen kontrollieren.
Du hast gerade eben schon die Historie bemüht. Ich würde daran gerne nochmal anknüpfen. Wie wird Mann, Frau reich? Zum Beispiel durch Ausbeutung anderer Menschen und unseres Planeten, schreibst du in deinem Buch und beziehst dich auf Historikerinnen, die davon ausgehen, dass eben der Kapitalismus sich ohne die Kolonialisierung durch die Europäerinnen gar nicht als Wirtschaftssystem hätte durchsetzen können. Es gibt aber durchaus andere Möglichkeiten, reich zu werden, wenn du dir dein eigenes Beispiel vor Augen führst, nämlich wie?
Naja, in Deutschland reich zu werden, ist eigentlich der sicherste Weg durch Erbschaft. Mhm. Und jetzt kann man sagen, man nimmt jemanden wie mich als Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Aber ganz ehrlich, mit Mitte 30 bei 5 Millionen Euro zu stehen, in eine Milliardärsfamilie geboren zu werden oder eine Familie, die ein paar hundert Millionen Euro besitzt, da ist man mit 18 schon reicher als ich, nachdem ich mir sehr lange, sehr viele Nächte um die Ohren geschlagen habe mit Arbeit. Also das ist wirklich, und ich hatte auch noch Glück. Also die meisten Leute, die das so versuchen wie ich, sind dann mit Mitte 30 überhaupt nicht da, wo ich jetzt eben durch Glück und Arbeit stand. Und dazu kommt auch, egal, wenn man hinguckt, jedes große Vermögen, es gibt ja diesen schönen Satz, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Es ist natürlich ein bisschen polemisch, aber wenn man so ein bisschen nachforscht, wo dieses Geld jeweils immer herkommt, merkt man schon, dass es immer irgendwas mit Ausbeutung von Ressourcen, Ausbeutung von Menschen zu tun hat. Also auch jetzt in meinem Fall, natürlich ist auch das wieder ein Geschäftsmodell gewesen, wo halt ein paar Investoren und ein paar Gründer sich sehr viel in die Tasche gesteckt haben und sehr viele andere Menschen auch gearbeitet haben und sehr viel weniger abbekommen haben, als vielleicht fair gewesen wäre. Und im Buch gibt es ja auch ein ganzes Kapitel über die braune Vergangenheit der großen Vermögen. Da wird in Deutschland ja auch sehr wenig drüber gesprochen, dass einfach wahnsinnig viele sehr reiche Familien wahnsinnig viel Vermögen durch die Kollaboration mit den Nazis sich aufgebaut haben. Ich sage vielleicht noch einen Satz dazu, weil mir ist immer wichtig zu sagen, ich kann jetzt nicht einem Erben heute einen Vorwurf machen dazu, was sein Großvater oder Urgroßvater getan hat. Das macht keinen Sinn. Also jeder und jede kann ja entscheiden, Teil der Lösung zu sein. Aber sich mal anzugucken, wo kommt dieses Geld her und ist es, was bedeutet es auch an Verantwortung, wenn da irgendwie durch Arisierungsprogramme und Enteignungen und den Betrieb von eigenen KZs und so weiter Geld verdient wurde, ist eine Diskussion, die ich wirklich wichtig finde für uns.
Du hast dieses Zitat von David de Jong bemüht, ne? Das hast du auch in deinem Buch niedergeschrieben, jedes große Vermögen beginnt mit einem Verbrechen. Der hat das Buch geschrieben, Braunes Erbe, das nur ganz kurz, die Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien.
Sehr lesenswert.
Genau. Bislang ist es ja in Deutschland so, dass Steuern eben nur auf Einkommen oder auf eine Erbschaft gezahlt werden, aber eben nicht auf das Vermögen. Die Vermögensteuer ist 97 ausgesetzt worden. Man könnte sie wieder neu etablieren. Es gibt viele gute Gründe, sie wieder einzuführen. Und für mich, sage ich mal, ganz unverfroren ist das völlig unverständlich, warum das nicht getan wird. Vor allem vor dem Hintergrund eben eines großen Bedarfs an Geld, das die Bundesregierung dringend braucht, denn diese Vermögensteuer würde eben ja wirklich nur dazu führen, dass die Vermögen langsamer wachsen, aber sie hat vermutlich überhaupt gar keine Chance, eine Umverteilung zu erreichen. Warum nicht?
Ja, ich glaube, die meisten Menschen machen sich wirklich keine Vorstellung davon, wie unfair unser Steuersystem ist. Und, also, und diese meisten Menschen, die sich da keine Vorstellung von machen, sind ja die Leidtragenden in dieser Ungerechtigkeit. Denn, ja, wie du eben gesagt hast, die wichtigsten Steuern in Deutschland sind Einkommensteuer und Konsumsteuern und dann vielleicht noch Steuern, die Unternehmen bezahlen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Und der Witz an der Sache ist, dass sehr reiche Menschen, die versteuern kein Einkommen. Ja, also wenn wirklich reiche Menschen haben kein Einkommen, die haben ihr ganzes Vermögen so geschichtet, dass sie praktisch keine Einkommensteuer bezahlen. Und bei der Erbschaftssteuer haben sie durch ihre Lobby durchgesetzt, dass sie auch komplett ausgespart werden oder meistens, wenn überhaupt, nur mit wirklich lächerlichen Beträgen Erbschaftssteuer bezahlen. Das heißt, diejenigen, die wirklich zur Kasse gebeten werden, sind einfach die Menschen, die arbeiten gehen. Das sind auch die Menschen, die eine mittlere Erbschaft machen und vielleicht ein kleines Vermögen haben, die vielleicht irgendwie ein, zwei Immobilien besitzen. Das sind die Menschen, die wirklich Steuern bezahlen. Und dann nach oben, wo eigentlich der größte Beitrag stattfinden sollte, da hört es dann auf. Und für mich ist es auch völlig unverständlich. Wir brauchen auf jeden Fall die Wiedereinführung einer Vermögensteuer oder man kann sich jetzt darüber streiten, was der richtige Weg ist, aber wir müssen es hinbekommen, dass die großen Vermögen endlich einen Beitrag leisten. Und genau wie du sagst, wir sind momentan weit davon entfernt, irgendwas zu diskutieren, was die Ungleichheit verringern würde. Es geht nur darum, dass sie nicht noch schneller weiter wächst wie bisher.
Und weil es keine Vermögensteuer gibt, gibt es auch eben kein Vermögensregister. Man kann eben nur schätzen, wie viel Vermögen es tatsächlich gibt. Und nach diesen Schätzungen sind rund 10%, nur 10% im Besitz von 2/3 des Vermögens in diesem Land, während 50% gar nichts haben, also keine nennenswerten Rücklagen, Immobilien oder geschweige denn Aktienvermögen. Du sagst, man brauche eine Rückverteilung, keine Umverteilung. Das klingt besser. Warum?
Ja, es ist, also ich finde, es ist eine sehr traurige Sicht auf eine Gesellschaft, wenn sehr reiche Menschen davon ausgehen, dass das ihrs ist. Meine Vorfahren haben das ja erarbeitet, deswegen gehört es uns. Und wenn irgendjemand davon was abhaben will, dann ist das sofort Sozialismus oder was weiß ich. Ja. Ich finde, eine erwachsene Gesicht, und so ist unsere Gesellschaft ja auch gedacht, ist ja, dass dieses Vermögen durch viele Menschen zustande kommt. Und dass es eben auch nicht wünschenswert ist, dass es dann bei wenigen Menschen konzentriert ist, die dann die ganze Verfügung über das Vermögen haben, für das sehr viele Menschen gearbeitet haben. Und dazu kommt auch, dass mein Bild von einer gesunden Wirtschaft auch so aussieht, dass also das Vermögen zirkuliert, dass eben nicht Einzelne horten. Also es hat leider die Lobby geschafft, dieses Bild zu etablieren, dass es irgendeinen Nutzen für die Wirtschaft hätte, dass Einzelne so viel horten. Das ist aber ein reiner Mythos. Eine gesunde Wirtschaft sieht so aus, dass viele Menschen konsumieren können, dass viele Menschen investieren können, dass viele Menschen wirtschaftlich partizipieren können. Dazu gehört dann auch, das ist jetzt eher meine Überzeugung, dass eine Wirtschaft besser ist, wenn Menschen auch frei sind, selbst zu entscheiden, was sie machen wollen und nicht aus einem Zwang heraus für ein schlechtes Gehalt für eine Firma arbeiten müssen, weil sie keine Rücklagen haben. Ja, und da treffen halt auch so ein bisschen zwei Ideologien aufeinander. Die eine ist für mich sehr patriarchisch und so vorletztes Jahrhundert. Also der große Patriarch sitzt auf dem ganzen Geld, hat die Firma, hält seine Hand über die armen Mitarbeiter, die sonst auf der Straße sitzen und verhungern würden. Mein Bild ist halt eher, dass wenn ich jetzt hingehe und sage, viele Menschen haben ein Vermögen, können investieren, können auch unternehmerisch aktiv sein, dass ich dann eine sehr viel produktivere und auch innovativere Wirtschaft habe als mit diesem Bild aus dem vorletzten Jahrhundert.
Stichwort Erbschaftssteuer. Die SPD will ja die Erbschaftssteuer reformieren. Normale Erben sollen entlastet werden, sehr Reiche stärker belastet werden und dafür sollen auch die sogenannten Verschonungsregeln wegfallen. Die schützen eben Betriebsvermögen vor Steuern. Ginge diese Maßnahme, sofern sie überhaupt eine Chance hat, durchgesetzt zu werden, nicht in die richtige Richtung?
Absolut. Also vielleicht noch einen so einen Metagedanken dazu, weil du jetzt auch gerade diese gängigen Begriffe verwendet hast von Belastung und Entlastung. Mhm. Also ich kenne viele Unternehmer, die auch sagen, sie sehen es als Privileg, Steuern bezahlen zu dürfen, weil sie dadurch was zurückgeben und eine Infrastruktur mitfinanzieren können, die es ihnen ermöglicht hat, was aufzubauen. Mhm. Also man kann das auch sehr viel positiver framen. Aber du hast jetzt einfach das Framing genutzt, das halt üblich ist, dass Steuern erstmal eine Last sind.
Ja, weil ich die anderen gar nicht kenne.
Genau. Naja, und gleichzeitig kann ich ja auch als Unternehmer oder sehr reicher Mensch sagen, Mensch, ich bin hier einfach in einem Land aufgewachsen, das mir eine tolle Ausbildung ermöglicht hat, das mir eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, auf deren Basis ich wirtschaften kann. Also ich habe ja schon in jedem Fall, wenn ich reich bin, sehr viel bekommen. Na, da muss ich die anderen Menschen gar nicht kennen und kann dann sagen, allein aus Eigeninteresse was zurückzugeben, dass auch meine Nachfahren noch diese gleiche Infrastruktur nutzen können, kann man ja sehr viel positiver framen. Und also die SPD hat was sehr Unradikales vorgeschlagen, finde ich. Und es ist interessant, dass dann die Medien aber voll sind von Leuten, die da den Sozialismus wittern. Ja, sie hat ja ein Steuerkonzept vorgeschlagen, das 99% der Menschen komplett befreien würde von jeglicher. Also nur 1% maximal würden Erbschaftssteuer bezahlen, nach diesem Konzept so ungefähr überschlagen. Da lagen nämlich jetzt nicht drauf fest, ob es 1,0 oder 1,5 oder 0,8% sind. Dieser Lebensfreibetrag von 1 Million Euro ist eine sehr sinnvolle Änderung, denn momentan haben wir ja Freibeträge, die sich alle 10 Jahre ändern. Und was hat das für einen Sinn? Das hat den alleinigen Sinn, dass ich als Milliardärsfamilie hingehen kann und einem Kind schon 2 Tage nach der Geburt anfangen kann, Vermögen zu übertragen. Ja, das wird gemacht, dass dann zum Beispiel beide Eltern ihre Freibeträge alle 10 Jahre ausnutzen. Dann hat man dem Kind, bis es erwachsen ist, schon so viel Geld steuerfrei übertragen und es für das Kind angelegt, dass es, wie gesagt, mehr Geld hat, als ich irgendwie mit Mitte 30 hatte. Ja, und das ist, also das, die meisten Menschen wissen es nicht, aber diese Freibeträge, die alle 10 Jahre erneuert werden, sind wirklich einfach was den reichsten Familien nutzen, um Steuern zu vermeiden. Und das mal abzuräumen und durch einen Lebensfreibetrag zu ersetzen, ist total sinnvoll. Dann kommen wir zum zweiten Teil, das sind die Unternehmen und die Ausnahmen für Betriebsvermögen. Unser Steuersystem ist total kompliziert und es gibt diese ganzen Ausnahmeregelungen, die sich überwiegend die Lobby der Milliardärserben reinverhandelt hat, die jetzt nicht müde wird, irgendwelche kleinen und mittleren Betriebe rumlaufen zu lassen und zu sagen, die deutsche Wirtschaft geht unter, wenn wir anfangen, Betriebsvermögen zu besteuern. Es ist alles Blödsinn. Also man muss wirklich, ich komme immer aus dem Kopfschütteln nicht raus, wenn ich mir diese ganzen blödsinnigen Debatten anhöre. Da wird immer behauptet, Unternehmen würden von der Erbschaftssteuer betroffen. Also das ist schon mal völliger Käse, weil Unternehmen sowieso nicht besteuert werden. Ich als Eigentümer werde besteuert. Das macht mit dem Unternehmen nichts. So, und ohne jetzt so tief ins Detail zu gehen, dieser Vorschlag 5 Millionen Betriebsvermögen pro Person ist auch total unradikal und moderat. Damit würden auch wiederum die allermeisten Firmen, also ich glaube mindestens mal 3/4 würden die Erben gar nichts bezahlen und danach dann die meisten auch nur einen kleinen Betrag. Die SPD schlägt außerdem vor, dass es über 20 Jahre gestundet wird. Das heißt, es ist wirklich schwierig, einen Fall zu finden, wo das ein Unternehmen schaden würde. Es ist wirklich schwierig. Und die Medien sind aber voll von konstruierten Beispielen, wo angeblich die Unternehmen kaputt gehen. Das
ja, jetzt habe ich gerade tief durchgeatmet, weil ich mir überlegt habe, ob wir vielleicht prominente Beispiele anführen können, die in die Gegenrichtung gehen. Also das heißt, auf dem Papier hat Deutschland ja eine Erbschaftssteuer, aber je größer das Vermögen ist, desto mehr Ausnahmen werden gewährt und desto mehr Möglichkeiten gibt es eben, die Steuer zu umgehen, sodass eben im Endeffekt die größten Vermögen am geringsten besteuert werden. Kennst du solche Beispiele von Leuten, die ja, also viele Steuern sparen konnten?
Ja klar, diese Verschonungsbedarfsprüfung, so heißt sie ja, die ist ja wirklich so gedacht, dass also sagen wir mal, ich bin Erbe in der Milliardärsfamilie, ne, und da wird dann versucht, sagen wir mal, 10 Milliarden Euro an die nächste Generation weiter zu übertragen, ne, wo es dann, wenn man das mal von Normalmenschen, Durchschnittsmenschen übertragen würde, dann müssten da ein paar Milliarden Steuern bezahlt werden. Und die Verschonungsbedarfsprüfung erlaubt es diesen Familien aber hinzugehen und das Vermögen zum Erbfall so umzuschichten, dass dann am Ende teilweise gar nichts bezahlt wird. Ja, und es gibt ein Beispiel, wo man immer aufpassen muss, weil man schnell Anwaltspost bekommt, aber Matthias Döpfner soll ja mutmaßlich keine oder kaum Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer in dem Fall bezahlt haben. Der hat Anteile an Axel Springer im Wert von 100 Millionen Euro geschenkt bekommen von Friede Springer. Ich muss nur gerade überlegen, waren es 100 Millionen oder 1 Milliarde?
Es war 1 Milliarde Euro.
1 Milliarde. Mhm. Genau, nicht, dass wir hier die falschen Zahlen in die Welt schicken. Genau, es lässt sich nicht überprüfen und man kriegt da auch schnell Anwaltspost, wenn man irgendwas behauptet. Aber sagen wir mal so, mit diesen Tools ist es auf jeden Fall für jemanden wie Matthias Döpfner möglich zu sagen, ach Mensch, ich sorge einfach dafür, dass ich zum Stichtag kein Geld auf dem Girokonto habe und kaufe vorher noch ein paar andere Springer-Anteile und kann dann sagen, ich bin nicht liquide. Und dann sagt das Finanzamt eben nicht, ach ja, kein Problem, du kannst die Steuer übernächstes Jahr bezahlen, sondern das Finanzamt sagt dann, auch kein Problem, du musst sie gar nicht bezahlen.
Also ich finde es wichtig, dass man solche prominenten Beispiele zumindest bemüht, um einfach deutlich zu machen, all das ist tatsächlich möglich, ohne dass wir jetzt irgendwelche weiteren Steuertricks geben. Ich denke auch, wir sollten nicht zu tief darin einsteigen. Aber nun sagen ja diejenigen, die das alles für keine gute Idee halten, was wir gerade besprochen haben, Betriebsvermögen stecke in einem Unternehmen und liege eben nicht auf dem Konto. Und dann hätte der Erbe eben eines solchen Unternehmens ein Riesenproblem, wenn er Steuern bezahlen müsste. Das ist ein Narrativ, was wir immer wieder hören. Da ist doch auch was dran, oder?
Nee, es ist ein Narrativ, es ist eine Erfindung der Lobby. Und ich bin wirklich, man muss sagen, natürlich haben sie das gut gemacht, dass das so viele Menschen glauben, aber es ist eine reine Fiktion. Ja, und wir können schon hingehen und sagen, ach ja, okay, wenn man sich jetzt ein kleines Unternehmen nimmt, sagen wir mal, ich habe ein kleines herstellendes Unternehmen, das ein paar Millionen Euro wert ist und gerade eine schwierige Phase hat, keine Gewinne macht, und das Finanzamt sagt jetzt aber, wir bewerten das Unternehmen trotzdem, weil es irgendwelche Anlagen besitzt, über dem Freibetrag. Na, dann könnte man sagen, oh, dann hat der Erbe vielleicht ein Problem, diese Steuer zu bezahlen. Das ist aber ein totaler Ausnahmefall und das ist mit diesen, mit den Freibeträgen eigentlich gut abgedeckt. Jetzt nehmen wir mal so einen typischen Fall, also die Lobby der sogenannten Familienunternehmen, da stehen in der Regel Familien dahinter, die Milliarden oder hunderte Millionen besitzen. Und in dieser Vermögenskategorie haben Erben gar kein Privatvermögen. Das ist ein reines Betriebsvermögen, weil die immer dafür sorgen, dass alles Geld so investiert ist, dass es in irgendwelchen Firmen drin steckt. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ach nee, Betriebsvermögen wird verschont, dann gebe ich diesen Familien den Freibrief, sich von der Steuer zu befreien. Und also wir wollen vielleicht nicht zu tief reingehen, aber ich würde schon noch mal zwei Gedanken dazu sagen, die den meisten Menschen, glaube ich, nicht klar sind. Also Menschen in dieser Vermögenskategorie, die haben jährliche Vermögenszuwächse, die liegen so grob im Bereich 10%. Ja, und das heißt, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ach, wir wollen aber von einer riesigen Erbschaft mal 10% oder auch 20% Erbschaftssteuer über 20 Jahre, das soll ja immer bis zu 20 Jahre gestundet werden, dann ist es für diese Person was, was sie aus 1 bis 2 Jahren aus den Vermögenszuwächsen bezahlen kann. Also es ist eine wirklich irrelevante Summe.
Okay, ich mache nochmal den Unternehmer. Der sagt, naja, also Sie haben die Arbeit erst einmal durch das Unternehmen geschaffen und damit auch Arbeitsplätze und Sie tragen natürlich immer das höhere Risiko, Stichwort Leistungsgesellschaft. Ich nehme an, da wirst du mir jetzt heftig widersprechen.
Ja, worin soll das Risiko bestehen? Das ist mir immer nicht klar in dieser komischen Diskussion. Das Risiko haben doch Menschen, die in Firmen arbeiten als Angestellte und nicht wissen, was morgen ist. Ich als Unternehmer und Eigentümer, man weiß ja, was passieren wird. Ich habe kein Risiko. Ein weiterer Mythos ist halt, diese wirklich großen Vermögen, die ja in der Regel sehr alt sind und weiter vererbt werden, in aller Regel stecken die nicht in einer Firma drin, sondern es ist meistens ein sehr diverses Vermögen. Die Familien schütten sich sehr viel aus, das dann halt in andere Firmen gesteckt wird, über andere Konstrukte wieder weiter investiert wird. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass die ein Riesenrisiko haben, wenn jetzt ihre eine Firma vielleicht mal ein schlechtes Jahr hat oder vielleicht sogar mehrere schlechte Jahre am Stück. Ja, dann haben die noch so viele andere Vermögenswerte, dass das für die auch kein Problem ist. Mhm. Und noch ein weiterer Punkt, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu technisch. Was den meisten Menschen auch nicht klar ist, ist, dass wenn ich wirklich Milliardär bin, kriege ich von jeder Bank fast unbegrenzt Geld geliehen. Und zwar nicht, wie vielleicht der Normalsterbliche, zu 4% Zinsen zum Immobilienbau, sondern zum Nulltarif. Ja, also es ist durchaus nicht unüblich, dass ich als Milliardär von der Bank zu 0% Geld leihen kann. Je nach Jahr kann es sogar auch mal zum Negativzins sein. Das heißt, was den meisten Menschen nicht klar ist, ist, dass selbst wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ach du Milliardär, zahl doch mal hier einen größeren Steuerbetrag, dieser Mensch hat immer unbegrenzt Zugang zu Geld und kann sich bei jeder Bank der Welt Geld leihen. Und zwar meistens, wie gesagt, zum Nulltarif.
Das hast du, glaube ich, als Millionär auch schon erlebt, dass man an dich herangetreten ist und dir lukrative, interessante Angebote gemacht hat, oder?
Ja, klar. Man ist dann irgendwann in der Vermögensklasse, wo man interessant wird für Vermögensverwalter und andere Menschen, die halt mit den großen Vermögen ihr Geld verdienen. Und man hat dann Zugang zu ganz neuen Anlageklassen. Und das ist der Regelfall für die ganz großen Vermögen. Da war ich jetzt, wie gesagt, noch weit von entfernt. Aber für die ganz großen Vermögen ist ja der Regelfall, die haben ein Family Office oder eine Vermögensverwaltung. Also Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie das Vermögen verwalten und vermehren. Und diese Leistungsträger, die uns da oft verkauft werden, das sind ganz oft Erben, die wirklich gar nichts für ihr Geld machen. Also die haben in den Firmen, aus denen das Vermögen stammt, keine Rolle. Die sind auch noch nicht mal aktiv selbst damit beschäftigt, das Geld irgendwo anzulegen, sondern die haben Leute, die sie bezahlen, deren Job ist es, das Geld zu vermehren. Ja, das heißt, die können einfach machen, was sie wollen und werden uns dann oft als Leistungsträger verkauft, nur weil sie zufällig aus einer reichen Familie kommen.
Ich würde gerne nochmal das Stichwort Wert der Arbeit aufgreifen, weil ich einen Vorschlag von dir gelesen habe, nämlich die Kapitalertragssteuer progressiv zu gestalten oder eben Kapitalerträge mit dem Spitzensteuersatz zu besteuern, damit sich Arbeit auch mehr lohnt, als das Geld arbeiten zu lassen. Würde das den Wert der Arbeit verbessern?
Also ich finde es erstmal wichtig, dass wir diese Diskussion als Gesellschaft führen. Ich bin selber der Meinung, dass Arbeit einen höheren Stellenwert haben sollte, als wenn jemand Geld hin und her schiebt oder Immobilien hin und her verkauft. Aber wir sind ja eine Demokratie und sollten das einfach diskutieren. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Arbeit niedriger besteuert werden sollte als Einkünfte ohne Leistungen. Und warum jetzt zum Beispiel Kapitalerträge anders behandelt werden, als wenn jemand arbeitet, warum es da keine Progression gibt, warum das nicht einfach in einen Topf geworfen wird, ist oft sehr schwer nachzuvollziehen und ich find's nicht schlüssig.
Würdest du denn auch sagen, wer reich ist, der hat eine Lobby, der kommt vor, wird gesehen, wird wahrgenommen, hofiert? Heißt das, Lobbyismus untergräbt auch die Demokratie?
Nein. Also grundsätzlich Lobbyismus, nehmen wir jetzt mal eine fiktive Gesellschaft vor, in der die Vermögen sehr viel weniger ungleich verteilt sind, also wo die meisten oder die Durchschnittsperson oder viele Menschen relativ ähnliche Möglichkeiten haben, über Geld zu verfügen. Da könnte Lobbyismus ja bedeuten, dass alle Menschen auch einfach sich selbst organisieren und Zugang zu Politik suchen. Also man kann sich das schon so vorstellen, dass Lobbyismus auch eine positive Funktion hat. Das kann ja auch einfach bedeuten, quasi Politik spricht mit Zivilgesellschaft, Politik spricht mit Wirtschaft. Nur in der Gesellschaft, wo Vermögen so konzentriert ist wie bei uns, bedeutet Lobbyismus natürlich, dass sehr wenige Menschen sehr viel gehört werden und sehr viele Menschen gar nicht gehört werden. Und das ist natürlich nicht mit der Demokratie vereinbar.
Sebastian, du warst und bist immer noch mächtig, weil du ins Fernsehen eingeladen wirst, zu Podiumsdiskussionen, du wirst zum Podcast hier gebeten bei uns. Das widerfährt armen Menschen erst einmal nicht. Schlägst du daraus auch Kapital, um für deine Sache zu werben?
Also das war der Gründungsimpuls auch von Tax Me Now. Also ich habe das nicht mitgegründet, bin da erst dazugestoßen, aber da war genau die Beobachtung, Mensch, wenn wir über Ungleichheit und diese extreme Ungerechtigkeit in der Gesellschaft reden, dann können sich Menschen, die arm sind, auf den Kopf stellen und keiner wird mit dem Mikrofon kommen. Wenn wir als Vermögende uns hinstellen und sagen, Mensch, das ist wahnsinnig ungerecht, wir müssen das Steuersystem verändern und die Ungleichheit reduzieren, dann kommen auf einmal sehr viele Mikrofone und werden uns unter die Nase gehalten. Das heißt, wir versuchen, diese Privilegien oder, ja, wie du es sagst, Macht zu nutzen, um für gesellschaftliche Belange einzutreten. Und gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, ja, ich bin natürlich auch Teil des Systems, das ich kritisiere. Das heißt, es kann trotzdem noch gefragt werden, ob ich dann der Richtige bin, um diese gesellschaftlichen Probleme richtig zu analysieren oder ob es nicht auch besser wäre, wenn da sehr viele Menschen involviert wären. Ja, ich weiß ja auch nicht, was 80 Millionen Menschen denken.
Ja, verstehe. Wäre auch gut, wenn noch mehr Menschen so denken würden, vermutlich, oder?
Wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch. Wir haben über die Ungleichheitskrise gesprochen. Eine Erkenntnis für dich, Sebastian, ist auch in den vergangenen Jahren, dass auch die Klimakrise neben dieser Ungleichheitskrise das Potenzial hat, unsere Gesellschaft als Ganzes zu bedrohen und dass diese Krisen sich eigentlich gegenseitig bedingen und daher auch gemeinsam betrachtet werden sollten. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ja, na, wir leben ja in einer Zeit, wo auf einmal alle paar Jahre eine neue große Krise kommt und es liegt ja nahe, mal zu gucken, gibt es da nicht eine gemeinsame Ursache? Und ich würde mich schon darauf festlegen zu sagen, die Ursache für all diese Krisen ist eigentlich unser Geldsystem und wie wir Vermögen verteilen auf der Welt. Na, also weil wenn man sich anguckt, wie ist denn die Klimakrise zustande gekommen, es ist letztlich der Finanzmarktkapitalismus, also einfach eine Art zu wirtschaften, die immer weiter nach Wachstum strebt und die immer weiter Ressourcen ausbeutet, um mehr Geld zu erzeugen oder mehr Wohlstand auf der Welt und die in sich keinen Mechanismus hat, das Ganze zu begrenzen, außer es kommt irgendwann zu einem Kollaps. Und das Einzige, was das begrenzen kann, sind quasi politische Maßnahmen, die sagen, wir schieben dem Ganzen einen Riegel vor und ändern das mit Regeln. Und na, da merkt man dann, Klimakrise, wir sind hier beim Finanzmarktkapitalismus. Ungleichheitskrise, man bohrt ein bisschen tiefer, merkt, ist die gleiche Ursache, denn der Finanzmarktkapitalismus sorgt dafür, dass die Menschen, die schon Kapital haben, das sehr leicht immer weiter vermehren können, während die von Arbeit leben, sich sehr langsam was aufbauen können, was dann, bis sie es aufgebaut haben, schon keinen Wert mehr hat, weil der Typ, der nebenan mit 3 Millionen gestartet hat, bis dahin schon 100 Millionen draus gemacht hat. Also ja, mir geht es jedenfalls so, bei allen Krisen, wo ich versuche tiefer zu bohren, lande ich immer wieder bei dieser globalen, ja, also der Art, wie unser globales Wirtschaftssystem funktioniert, auch der Art, wie wir Vermögen verteilen. Und damit hängen diese ganzen Krisen natürlich zusammen.
Und wenn Menschen ihr Geld investieren, dann hat das offenbar auch einen Einfluss auf die Klimaverträglichkeit der Wirtschaft. Um bei diesem Punkt nochmal zu bleiben, investieren sie zum Beispiel mehr in, sag mal, erneuerbare Energien, werden durch ihr Geld weniger Emissionen produziert, als wenn sie es in Ölfirmen anlegen. Sind sie also mitverantwortlich für den Klimawandel oder ist es zu kurz gedacht?
Also ich finde nicht, dass es zu kurz gedacht ist. Wenn man sich anguckt, wir haben ja allein in Deutschland geschätzte 20 Billionen oder ein bisschen mehr Privatvermögen. Das ist so viel Geld, damit könnten wir alle globalen Krisen beenden. Aber dieses Vermögen wird nun mal überwiegend so investiert, dass es völlig egal ist, was dadurch für Probleme vergrößert oder verkleinert werden, sondern es geht nur um Rendite. Und das meiste Geld fließt halt dahin, wo die Rendite sehr hoch ist. Und hohe Rendite bedeutet immer, dass auch große Schäden entstehen. Da ist natürlich die Ausbeutung von fossilen Energieträgern und die ganzen Industrien, die daran hängen, ist da ein besonders eklatantes Beispiel. Aber das kann man auch in allen anderen Branchen so nachvollziehen. Und natürlich hätte jeder einzelne Mensch, der über sehr viel Geld verfügt, die Möglichkeit, morgen zu sagen, ich mache bei dem ganzen Mist nicht mehr mit. Ich will, dass mein Vermögen Probleme löst und nicht vergrößert. Ich finde es auch gut, wenn einzelne Menschen das so für sich entscheiden, aber ich glaube, es müssen politische Entscheidungen sein, weil wenn wir darauf warten, bis alle Reichen sich entscheiden, Teil der Lösung zu sein, dann weiß ich nicht, ob wir die Probleme schnell genug gelöst bekommen.
Du denkst an Gesetze, aber gibt es da nicht genug Gesetze, die klimaschädliches Wirtschaften erschweren? Brauchen wir wirklich neue Gesetze?
Na, ich nehme mal ein Beispiel. Also eine der größten, ganz akuten Bedrohungen für unsere Demokratie sind die sozialen Medien, die ja wahnsinnig viel, also es gibt Leute, die sagen, dass quasi die Tech-Konzerne unsere Öffentlichkeit zerstört haben und sie durch soziale Medien ersetzt haben. Da findet heute der Diskurs statt, auf eine sehr spezielle Art und Weise. Ja, und das ist ja aus Demokratiesicht eine absolute Dystopie, dass einzelne Plattformen, die einzelnen Oligarchen gehören, dass dort entschieden wird, wie unsere Gesellschaft sich austauscht über welche Themen und wie, ist ja eine absolute Demokratie-Dystopie. Und gleichzeitig haben diese Unternehmen auch quasi Monopole oder Oligopole gebildet und schöpfen Renditen ab, die wiederum, sagen wir mal zum Beispiel, seriösen journalistischen Angeboten dann fehlen, die alle deswegen keine Geschäftsmodelle mehr haben. Und natürlich könnte eine Politik hingehen und sagen, Mensch, natürlich begrenzen wir Monopole, natürlich wollen wir nicht, dass diese Firmen hier auf Kosten der Gesellschaft so viel Gewinn machen und da als Nebeneffekt noch die Demokratie zerstören. Das heißt jetzt zum Beispiel soziale Medien zu regulieren und damit klugen Gesetzen ranzugehen, hätte einen Rieseneffekt für unsere Demokratie.
Ich würde gerne noch mit dir über einen weiteren Gedanken sprechen, der sich daraus ergibt, über all das, was wir jetzt geredet haben, also dass die Reichen eigentlich im Moment zumindest immer reicher werden, dass es auch niemals zuvor in der Weltgeschichte so viel Privatvermögen wie heute gegeben hat. Nur kommt das bei den allermeisten Menschen eben von diesem Wohlstand, kommt nichts an. Und aus diesem Grund plädiert Ingrid Robbins, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, eine belgisch-niederländische Philosophin für Ethik an der Universität Utrecht und Ökonomin dafür, diesem exzessiven Reichtum ein Ende zu setzen. Sie hat den Begriff Limitarismus geprägt, also von limitieren. Und sie sagt, niemand sollte mehr als 10 Millionen Euro besitzen. Das ist ja schon eine ganze Menge, was sie den Überreichen, so nennst du sie, zugestehst. Kannst du diesem Gedanken was abgewinnen?
Ich kann ihm total viel abgewinnen. Also Ingrid, ich glaube, Robbins spricht sie.
Robbins, ja, genau.
Bin mir auch nicht sicher. Mhm. Ich glaube, auch der Christian Felber, der Autor der Gemeinwohlökonomie, kommt zu ähnlichen Schlüssen. Also die landen immer bei so Beträgen wie 5 oder 10 Millionen Euro, wo man eigentlich Vermögen deckeln sollte. Und ja, wie du schon sagst, für die meisten Menschen ist es ja ein unvorstellbar großer Betrag. Davon kann man sich sehr viele Häuschen kaufen und alles Mögliche. Vielleicht keine Superjacht.
Oder auch nur ein großes.
Genau. Ja, und ich glaube, also ich finde es total sicher, Vermögen zu begrenzen. Es ist dann immer die Frage, wie man das so umsetzen kann, dass es noch zu unserem Grundgesetz passt. Aber man kann ja zum Beispiel durch kluge Vermögens- und Einkommenssteuern, wie das früher auch schon mal war, also die USA haben das in den 30ern sehr gut hinbekommen, dass sie gesagt haben, oh, die Vermögenskonzentration bedroht die Gesellschaft. Wir erhöhen einfach die Spitzensteuersätze so sehr, dass Menschen, die zu reich sind, ärmer werden. Das geht ja. Ich glaube, man könnte jetzt nicht ins Grundgesetz schreiben, 10 Millionen Euro, danach ist Schluss. Aber man kann Steuern so gestalten, dass es eben schwierig wird, über diese Beträge zu kommen. Ich finde es total sinnvoll und den meisten Menschen ist ja gar nicht klar, dass zwischen 10 Millionen und 10 Milliarden und bald haben wir mit Elon Musk vielleicht den ersten Billionär, da liegen ja Welten dazwischen. Ja, mit 10 Millionen Euro kann ich natürlich auch ein bisschen Lobbyismus finanzieren und Immobilienspekulation betreiben, aber mit 10 Milliarden kann ich Wahlen entscheiden. Und wir haben in Deutschland viele Familien, die 10 Milliarden aufwärts besitzen, die kennt halt keiner. Aber ich kann, wenn ich will, kann ich mit solchen Vermögen Wahlen entscheiden, eines ganzen Landes wie in Deutschland.
Also Limitarismus.
Von mir aus jederzeit sofort.
Ich möchte dich am Ende unseres Gesprächs noch mit deiner eigenen Vision konfrontieren, die du in deinem Buch niedergeschrieben hast. Da heißt es, Zitat, der Finanzmarktkapitalismus wird wie eine Verirrung erscheinen, eine gefährliche Ideologie, die unfassbares Leid und Schaden angerichtet hat. Dazu werden die Millionen von Toten und Abermillionen von Geflüchteten zählen, die auf die Klimakrise zurückgehen. Menschen, die heute im Rampenlicht stehen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg, werden als die Posterboys dieser ideologischen Verirrung in die Geschichte eingehen. Und wenn alles gut geht, wird sich die Menschheit emanzipiert haben und die Wirtschaft zu einem Werkzeug gemacht haben, um Gemeinwohl zu erzeugen. Man wird sich darüber lustig machen, dass es im 21. Jahrhundert genau andersherum war, dass die Menschen zum Werkzeug einer Wirtschaft geworden sind, die sich keinen Deut für das Gemeinwohl interessierte. Zitat Ende. Das klingt, als ich das gelesen habe, nach einem wirklich unbeirrbaren Optimisten, Sebastian. Wie viel Hoffnung hast du wirklich, dass diese Vision eintritt?
Meine Hoffnung in der Hinsicht ist wirklich unbegrenzt. Ich bin mir absolut sicher, dass wir da hinkommen werden, aber nagel mich nicht fest, wie lange es dauern wird. Ja, man muss dazu sagen, ich habe das ja geschrieben, bevor dann Donald Trump und Elon Musk und so weiter kamen. Also es wurde dann erstmal sehr schnell auch noch deutlich schlimmer und wir sind ja auch gerade in der Phase, wo es irgendwie gefühlt von Tag zu Tag schlimmer wird. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Wende bekommen, ohne dass es dafür eine globale Riesenkrise oder noch mehr Kriege braucht. Ja, aber das wiederum, ich kann keinen Kaffeesatz lesen. Also wie schnell und wie schön oder unschön wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Aber dass wir das hinbekommen werden, da bin ich absolut überzeugt davon. Also da führt gar keine dran vorbei. Ich wollte nur dazu sagen, man muss sich ja immer klar machen, wir gucken ja heute auch auf wahnsinnig viele Sachen, die im letzten Jahrhundert oder im vorletzten oder im Mittelalter waren, zurück und denken uns, mein Gott, wie barbarisch. Denn natürlich werden die Menschen in 100 Jahren auch auf uns zurückgucken und sich denken, mein Gott, das und das und das war ja furchtbar und barbarisch. Also ich finde den Gedanken jetzt nicht so absurd zu sagen, dass so eine Utopie drin ist.
Sebastian Klein, Autor des Buches Toxisch Reich, wie extremer Reichtum die Demokratie gefährdet, Firmengründer, Mitglied von TaxMeNow und ehemaliger Multimillionär. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und auch für deine Zeit.
Vielen Dank.
Auch dieser Podcast ist jederzeit abrufbar auf allen gängigen Plattformen. Kostenlos ist er ebenfalls. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche eine anregende Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.